Vielen Dank für die Einladung, liebe Airport-Gemeinde hier in Mainbressen in Calden. Vielen Dank auch für die Unterstützung, die damit verbunden ist. Freue mich, hier zu sein. Und bin Martin Leupold, bin theologischer Leiter und Geschäftsführer des Weißen Kreuz seit inzwischen 6,5 Jahren. Und das Weiße Kreuz, wer es nicht weiß, ist ja Netzwerk zur Unterstützung von Menschen in den sehr persönlichen, intimen Fragen rund um Paarbeziehung und Sexualität. Wir sind verbunden mit ca. 200 Lebensberatungsstellen in ganz Deutschland, die Menschen in Krisen beraten, verschiedenster Art, aber besonders auch, wenn es um Ehe geht oder auch wenn es um Sexualfragen geht, mit denen Menschen nicht zurechtkommen oder wo sie einfach Hilfe brauchen. Außerdem geben wir Publikationen heraus zu verschiedenen Themen in diesem Bereich. Ich habe eine Zeitschrift mitgebracht, die letzte Ausgabe unserer Quartalszeitschrift Weißes Kreuz. Da geht es um Liebe. Und was das eigentlich ist, weiß doch jeder, sind wir aber nicht sicher und dachten, machen uns auch ein paar Gedanken, haben die Frage auch nicht erschöpfend beantwortet. Wir machen das immer so, wer da Interesse hat, kann da gerne nachher ein Exemplar mitnehmen. Und dann ist es so, dass wir ein kleines Fachteam haben, das Vorträge hält und Seminare, Workshops, da gehöre ich auch dazu. Und weil ich Theologe bin von Beruf, dann ist es auch mal eine Predigt. Und eine Predigt, jedenfalls finde ich das immer gut, die bezieht sich auf einen Bibeltext. Und die Bibel ist ja ein wunderbares Buch, enthält so viele tröstliche, auch klärende Worte. Aber wer die Bibel wirklich kennt, der weiß, es gibt auch seltsame Geschichten in ihr. Solche Geschichten wie die, zu der ich heute einige Gedanken sagen will. Die steht in 1. Mose 16 und weil der Text relativ lang ist, lese ich den immer so abschnittsweise. Da heißt es, 1. Mose 16 ab Vers 1, Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar, und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Mein lieber Abraham, was war das denn? Der Bibel ist wirklich nichts Menschliches fremd. Erzählt uns die wildesten Geschichten. Und dann auch noch von so frommen Leuten. Abram, oder uns ist geläufiger der spätere Name Abraham, wir erinnern uns, der war von Gott aus seiner Heimat weggerufen worden in ein Land, das ich dir zeigen will, so heißt es da, 1. Mose 12, und Abraham war dem Ruf gefolgt. Er glaubte dem Herrn und das machte ihn in Gottes Augen zu einem Gerechten, wird uns später der Hebräerbrief erklären. Aber dann ließ die Erfüllung der Versprechen Gottes auf sich warten. Vor allem das Versprechen, einen Sohn zu haben. Durch den sollte Abraham zum großen Volk werden und zum Segen für die Völker. Aber Abrahams Frau bekam gar keine Kinder, die Sarah. Und da hat sie eine Idee. Ist doch ganz einfach, Abraham, du schläfst mit meiner persönlichen Sklavin und wenn die dann einen Sohn zur Welt bringt, dann ist es einfach mein Kind. Und klingt erstmal schräg, aber nach allem, was wir über die damalige Zeit wissen, hat die Sarah hier ein ganz gängiges Verfahren angewandt, um zu einem Kind zu kommen, obwohl sie selber nicht schwanger werden kann. Also was hier passiert, ist nach biblischem Recht kein Ehebruch. Wenn die Hagar einen Mann gehabt hätte, dann wäre das so gewesen, aber Hagar war die persönliche Sklavin der Sarah und dann kann Sarah von ihr alles verlangen, auch dass sie stellvertretend für ihre Herrin ein Kind kriegt. Also die Hagar, die war sowas wie eine Leihmutter. Nur, dass das Ganze damals nicht im Labor gemacht wurde, sondern im Bett. Und das war nicht verboten, sonst würde die Bibel das ganz klar sagen. Aber die Bibel will uns trotzdem etwas sagen, denn sie erzählt die Geschichte weiter. Und zwar so. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sieht sie aber, dass ich schwanger geworden bin und bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr, die Hagar. Die rechtliche Ebene ist das eine und die ist hier auch nicht verletzt worden, aber es gibt eben auch eine menschliche Ebene. Menschen sind keine Gegenstände, die man einfach benutzen kann. Auch die Sklavin Hagar ist kein solcher Gegenstand. Sie hat Emotionen und das ist zu spüren. Und was Sarah jetzt nicht beabsichtigt hat, sie hat ihrer Sklavin das Gefühl gegeben, ihrer Herrin überlegen zu sein. Ist sie ja auch. Sie kann Kinder kriegen. Und das war damals fast die einzige Möglichkeit für eine Frau, überhaupt Respekt zu bekommen. Aber nun ist Hagar ja trotzdem eine Sklavin. Und deshalb kommt die Sarah mit ihrem neuen Selbstbewusstsein nicht klar. Diese Schwangerschaft hat auf einmal die soziale Ordnung durcheinander gebracht. Und man merkt das auch. Die Sarah hat das Gefühl, dass ihre Sklavin ihr Unrecht tut. Die hält sich nicht mehr daran, dass sie eine Sklavin ist. Bauch hin, Bauch her. Und deshalb soll Abraham ein Machtwort sprechen, schließlich ist er der Chef der ganzen Sippe. Und Abraham löst das Problem auch, typisch Mann. Er gibt die Verantwortung an Sarah zurück. Das ist deine Sklavin, kannst du machen, was du willst mit ihr. Er will sich nicht in den Zickenkrieg einmischen, sondern überlässt die Sache dem Selbstlauf. Und auch das ist ganz nach Gesetz und Ordnung. Die Sarah, die kann und die darf ihren Frust ganz legal an Hagar rauslassen. Alles korrekt an dieser Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin mit der ganzen Sache trotzdem ziemlich unzufrieden. Und die Bibelausleger sind es zu allen Zeiten gewesen. Und haben überlegt, was passiert hier. Und manche haben gesagt, ja, der Abraham hat hier den Weg der Verheißung verlassen. Er hat Gott nicht mehr vertraut. Er hat seinen eigenen Weg gesucht, um selber zu verwirklichen, was Gott ihm versprochen hat. Und das kann man auch so sehen. Ich selber bin vorsichtig, weil die Bibel das nicht ausdrücklich sagt. Sie kritisiert Abraham überhaupt nicht, nur so zwischen den Zeilen. Da kommt doch irgendwie Kritik herüber oder wenigstens die Frage, ist das jetzt wirklich hier alles auch Gottes Wille, was da passiert? Also ich erlebe das öfter mal so, dass Bibeltexte an mich eine Frage, mir nicht jede Frage beantworten, sondern mir die Frage stellen, was sagst du denn? Wie würdest du das denn machen? Also dem Buchstaben nach ist alles in Ordnung, aber so, wie das Gesetz angewendet wird, entsteht trotzdem Unrecht daraus. Und das Gesetz, das eigentlich zum Leben gegeben ist, bekommt eine zerstörende Wirkung. Später wird es Paulus mal auf den Punkt bringen, wenn er sagt, der Buchstabe tötet. So wie Abraham und Sarah das Recht gebrauchen, wird die Würde der Hagar verletzt. Es wird sogar die Zukunft des Kindes gefährdet, das ja immerhin Abrahams Kind ist. Aber urteilen wir nicht zu früh, schauen wir, wie Gott auf all das reagiert. Und da heißt es weiter, ab Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Aha. Okay, also nochmal, Hagar ist in die Wüste gelaufen und die Wüste ist kein guter Ort für eine schwangere Frau, aber wenigstens findet sie eine Oase und an der Oase findet sie einen Engel. Dann kennen wir das ja aus der Bibel öfters, dass Menschen Engel begegnen, aber es sind immer auch besondere Momente, übrigens in der Bibel auch besondere Momente, wo Gott etwas in seiner Geschichte mit den Menschen insgesamt voranbringen will. Auf jeden Fall ist eins klar, Gott ist diese Hagar nicht egal. Die Sarah, die hatte in der Hagar nur die Sklavin gesehen, die ihr zu einem Kind verhelfen kann. Die Hagar wäre nur Mittel zum Zweck gewesen. Dass sie eine Bindung an ihr Kind gehabt hätte, dass es eine Enteignung gewesen wäre, ihr das Kind zu nehmen, das hätte sie nicht interessiert, das war gar nicht im Blick. Und Abraham? Für ihn war Hagar auch nichts anderes. Wir wissen nicht, ob der Sex mit ihr ihm Spaß gemacht hat. Das war damals auch nicht die Hauptsache. Auf alle Fälle hat er keinerlei Verantwortung übernommen, weder für die Frau, mit der er geschlafen hat, noch für sein Kind. Der Einzige, der die Hagar sieht, ist Gott. Und Gott sieht auch ihr Kind. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass Gott jetzt der Hagar eine neue Existenz gibt, dass sie keine Sklavin mehr sein muss, dass sie, komm, in Ordnung, dass du weggelaufen bist, ich führe dich in ein Land, wo, keine Ahnung, du die Königin bist, irgend sowas hätte ich mir jetzt gewünscht, macht Gott aber nicht. Gott hebt die soziale Stellung der Hagar nicht einfach auf. Sie bleibt Sklavin, sie soll sogar zu ihrer Herrin zurückkehren, die sie so schlecht behandelt hat. Und ich frage mich dann schon, findet Gott das jetzt in Ordnung? Bestätigt er diese ganze Sklavenpraxis, die wir heute so menschenverachtend finden? Dann doch nicht, denn der Engel spricht weiter. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Das war damals das Wichtigste, haben wir am Anfang schon gehört, für die Menschen viele Nachkommen zu haben. Und das hatte Gott ja Abraham und Sarah auch versprochen, ein großes Volk und so sollen sie werden. Und jetzt bekommt die Hagar dieses gleiche Versprechen gesagt. Höher kann Gott sie nicht ehren als mit dieser Ansage. Das ist viel mehr, als es eine einfache Freilassung gewesen wäre, dass eine Sklavin zur Stammmutter eines Volkes wird. Nun ist es so, dass viele Ausleger nun gerade in diesem Ismael, in dem Sohn der Hagar, so etwas wie ein Gegenbild, ein dunkles Gegenbild, sieht zu dem jüngeren Isaak, der dann später tatsächlich noch von Sarah geboren wird, wieder alles erwarten. Und dann ist das Argument, der ist ja nicht aus reinem Glauben gezeugt, der ist eine für damalige Verhältnisse normale, auch sehr pragmatische Weise zur Welt gekommen. Manche sehen Ismael auch deswegen kritisch, weil er als Stammvater der Araber gilt, die gerade gegenwärtig ja auch mit Israel auch in einem Konflikt stehen. Und das hat immer dort Konflikte gegeben. Und eines ist mir schon klar, Ismael ist nicht der, in dem Gott sein altes Versprechen einlöst, das er Abraham mal gegeben hat. Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung. Aber hier steht nur, dass Ismael alles das haben soll, was Menschen ersehnen. Er wird Respekt haben, viel Respekt. Er wird eine große Familie haben, er wird viele Nachkommen haben. Er ist ein Mensch, der von Gott sein Recht und seine Würde bekommt, obwohl sein Vater es ihm verweigert hätte. Und die biblische Schilderung zeigt sehr klar, dass Hagar diese Botschaft versteht und dass sie dankbar dafür ist. Denn es heißt, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wir erinnern uns, Hagar war eine Ägypterin. Sie hatte eigentlich andere Götter. Aber hier an diesem Brunnen in der Wüste erkennt sie den wahren Gott. Ich weiß nicht, ob Abraham und Sarah sich für den Glauben ihrer Sklavin interessiert haben oder nur für ihre Gebärfähigkeit. Und natürlich stimmt es, Gott hat Abraham und Sarah erwählt und er hat diese Erwählung auch nicht aufgehoben. Aber das heißt nicht, dass Abraham und Sarah immer alles richtig machen. Gott hat auch die Frau gesehen, die in dieser Geschichte unter den Entscheidungen dieser beiden leidet. Und deswegen ist für mich diese Geschichte der Hagar auch eine Frage an mich, an uns als Gemeinde. Wie gehen wir mit um mit den Menschen, die nicht zu uns gehören? Die wir gern mit mehr oder weniger Recht für ungläubig halten, von denen wir uns auch gern dienen lassen und die wir doch vielleicht persönlich auf Distanz halten. Wie gehen wir um mit diesen Andersdenkenden? Gerade auch dann, wenn wir Macht über sie haben. Vielleicht als Arbeitnehmer, als Mieter oder was auch immer. Gott sieht uns, aber er sieht auch die, denen wir vielleicht Unrecht tun, wenn auch nur im Herzen und vielleicht sogar ohne es zu bemerken. Später wird Jesus mal sagen, was ihr getan habt. Einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und die Hagar war eine unter den geringsten Schwestern. Nur Gott hat auch sie gesehen. Gott hat ihr ihre Würde zurückgegeben und gerade dadurch ihr die Augen geöffnet für seine Wahrheit an diesem Brunnen. Eine letzte Frage, der ich mich nicht entziehen kann, gerade weil ich beim Weißen Kreuz bin. Was ist nun eigentlich von der Lösung zu halten, mit der Abraham und Sarah das Problem ihrer Kinderlosigkeit lösen wollen? War das nun falsch oder war das für Gott okay? Das wollen wir immer so gerne wissen. Und ich finde leider, das steht so klar gar nicht da. Es war nicht der Weg, auf dem Gott seine Verheißung wahrmachen wollte, aber war es schon deswegen Sünde? Was ich sehe, ist, dass Abraham und Sarah auf jeden Fall Kinder ihrer Zeit waren. Sie haben die gleichen Probleme wie andere Menschen auch und sie lösen sie auch auf die gleiche Weise wie andere Menschen. Sie sind dem normalen Leben nicht enthoben, nur weil Gott mit ihnen was Besonderes vorhat. Und ich weiß, wir wissen auch aus unseren Beratungsstellen, es gibt viele Menschen heute auch, die sich sehnlich Kinder wünschen und die keine bekommen. Und da gibt es auch nicht die eine Patentlösung und alles andere ist verkehrt. Dann gilt es, die Möglichkeiten zu prüfen, die es heute gibt, natürlich mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind, zum Beispiel eben auch mit einer künstlichen Befruchtung. Da ist eine qualifizierte Beratung auch unerlässlich, damit man sich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden kann. Und dennoch werden wir keine Garantie haben, dass wir immer die richtige Entscheidung treffen. Ich hätte die gerne, ich würde gerne sagen, Herr, zeig mir, was ich tun soll und dann weiß ich und dann ist das auch garantiert richtig. Es hat Entscheidungen in meinem Leben gegeben, die habe ich mit bestem Wissen und Gewissen gefällt und die haben mir hinterher auch Mühe gemacht. Das kommt vor. Also Abraham und Sarah haben einfach getan, was damals üblich war. Sie haben gegen kein Gebot verstoßen. Sie haben einfach etwas gemacht, was andere auch machen, haben sich allerhand Konflikte eingehandelt. Und natürlich kann man oberschlau sagen, ja, hätten sie Gott ganz und gar vertraut, dann hätten sie sich diesen ganzen Zoff erspart. Aber wer vertraut denn Gott ganz und gar? Wer macht es denn besser als die beiden? Ich auf jeden Fall nicht. Und ich glaube deswegen, dass die Bibel uns gar nicht dazu bringen will, noch heiliger als Abraham und Sarah zu sein und solche Dinge in unserem Leben möglichst auszuschließen. Ich glaube gar nicht, dass die Bibel darauf aus ist, dass wir perfekte Heilige werden. Die ganzen großen Heldinnen und Helden der Bibel erweisen sich immer wieder als Menschen aus Fleisch und Blut, die dies und jenes tun. Manchmal Dinge, wo man nicht so richtig wissen und oft genug auch Dinge, die wirklich falsch sind. Wie König David, als er sich in die Bathseba verguckt und mit ihr Ehebruch macht und noch ihren Mann umbringen lässt. Das sind die Helden und Heldinnen der Bibel und das finde ich tröstlich. Gott ist nichts Menschliches fremd. Auch wir brauchen keine perfekten Heiligen zu sein. Und es kann sein, dass wir Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen oder wenigstens als unnötig. Nicht nur, wenn es ums Kinderkriegen geht. Die neue Arbeit, die sah so gottgewollt aus und dann läuft es doch nicht rund. Der Hausbau, der schien so von Gott geführt und dann macht doch die Baufirma pleite. Es kann sein, dass uns Wege zur Last werden, die wir irgendwann mal voller Hoffnung und auch Gewissheit begonnen haben. Aber so ist Leben und so darf Leben sein. So unvollkommen, so menschlich. Wenn ich auf die Geschichte von Abraham und Sarah sehe, dann sehe ich auch eines ganz klar. Gott erreicht trotzdem seine Ziele mit uns. Er lässt sich nicht hindern. Nicht durch das, was wir richtig machen und nicht durch das, was wir falsch machen und nicht durch das, wo wir gar nicht wissen, was es eigentlich sollte. Gott erreicht seine Ziele mit uns genauso, wie er mit Abraham und Sarah sein Ziel erreicht hat. Amen.